Ja, von meiner Seite ein herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir werden heute ein sehr bedeutsames Thema miteinander reflektieren, darüber nachdenken. Und ich habe das Thema deswegen auch ausgewählt, weil wir heute für die Mitarbeiter fürs Sommerlager beten werden. Und dieses Thema ist eines der Knackpunkte bei allen Teilnehmern, bei den meisten Teilnehmern. Sie leiden sehr darunter. Aber ich habe auch festgestellt, dass Mitarbeiter oft auch noch davon betroffen sind. Und man merkt es einfach und sieht es den Menschen auch an. Wir werden heute nachdenken über Ablehnung. Die Wunde der Ablehnung im Leben. Aber gleichzeitig wollen wir auch einen Blick darauf werfen, wie Gott denn darüber denkt und was seine Antwort auf diese erfahrene Verletzung von Ablehnung ist. Einen kleinen Weg möchte ich mit euch beschreiten. Auf der einen Seite gilt es zu wissen, was ist mit Ablehnung denn gemeint? Also wo kommt es her, Ursache und was für eine Wirkung entfaltet es in unserem Leben? Und dann möchte ich diese Wunde füllen, randvoll füllen mit Evangelium, also gute Nachricht. Und ich bin überzeugt, Gott hat eine ausgezeichnete, befreiende Nachricht für alle, die unter dieser Wunde der Ablehnung leiden. Und das wird so der zweite Teil der Predigt sein. Ich lade also Jesus Christus selber ein. Er, der von sich sagt, ich bin der Heiland. Also er hat ein Land, wo Heil ist. Und wenn er zu sich einlädt, dann findet eine solche Heilung auch statt. In seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Und er ist der Arzt und der Retter. Und beides ist notwendig, um dieser Wunde der Ablehnung zu begegnen. Eine Rettung heraus, aber auch eine Heilung, die einfach passieren darf. Und ich bin überzeugt, dass er heute anfängt, mitten in diesem Gottesdienst, vielleicht durch meine Predigt, vielleicht auch dann im Lobpreis oder einfach nur, weil er hier ist, dass er anfängt, mit der Salbung des Heiligen Geistes diese Wunde zu bestreichen. Und dann wird er, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dich an die Hand nehmen und dich in die Nähe Gottes des Vaters bringen. Und dann wundere ich dich darüber, dass dich dieser Vater mit offenen Armen empfängt und dir ganz neu sagt, du bist gewollt und du bist geliebt. Er wird dich in den Arm nehmen. Und das ist sowas Befreiendes und sowas Gutes. Nun ist nicht jeder davon betroffen. Und einige können mit diesem Thema vielleicht im Moment oder zurzeit überhaupt nichts anfangen. Ich bitte euch, dass ihr betet, dass genau das geschieht für die, die davon betroffen sind und die darunter leiden. Ich möchte diejenigen einladen, die jetzt schon ahnen oder das wissen, ja, das ist mein Thema. Darunter leide ich schon seit Jahren und ich bekomme das nicht in den Griff. Seid heute so mutig und öffnet euer Herz und lasst Jesus Christus selber dran. Und ich bitte diejenigen, die in diesem Bereich schon selber Heilung erlebt haben, dass sie nach dem Gottesdienst Zeugnis davon geben, in den Gesprächen, die stattfinden. Okay, soweit ein paar einleitende Worte. Jetzt habe ich euch ein Bild mitgebracht. Wir kommen jetzt mal dazu, wo kommt Ablehnung her, also Ursache und Wirkung. Und dieses Bild ist für mich so ein ganz typisches Bild für Ablehnung. Diese Gorilladame, die auf diesem Gehege ist, also ist ein Gefängnis. Es ist zwar innen drin, diesem Gefängnis, so aufgebaut, dass der Gorilla darin leben kann, aber jeder von uns weiß, das ist nicht der Lebensraum, der für diesen Affen vorgesehen ist. Ich will nicht sagen, dass du ein Affe bist, für mich ist das nur das Bild der Ablehnung. Und ich finde, diese Dame guckt wirklich so, völlig isoliert und einsam. Und genau das ist eigentlich für mich das Symbolische von Ablehnung. Keiner mag mich. Die Einzigen, die mich anschauen, kommen von außen und sie gaffen auf mich heran und sie sehen es, wie es mir geht, aber sie kommen mir nicht nahe, weil sie sagen, nein, das tue ich mir nicht an. Und genau das ist schon dieser Kreis auf das Vernichten von Ablehnung. Auf der einen Seite sieht es jeder Mensch deine Wunde, man nimmt es wahr, aber man traut sich kaum mal, das anzusprechen, weil man schon selber vielleicht mit seiner eigenen Ablehnung konfrontiert wird. Und damit sind wir jetzt schon ein bisschen bei Ursache und Wirkung. Und ich habe mal so drei Bereiche herausgegriffen. Das erste ist die Strategie bei Streitigkeiten. Streitigkeiten fangen ja immer harmlos an. Und es sind immer kleine Dinge, wo man sich anfängt, darüber zu streiten. Nie die großen Dinge, so sagen wir. Aber die kleinen Dinge haben Gewicht. Und die kleinen Dinge bestimmen viel mehr unseren Alltag als die großen Dinge. Und deswegen sind sie auch alles andere als harmlos. Das ist vielleicht ein Nachbar, der dich permanent nervt. Vielleicht ist es dein Ehepartner, der immer anderer Meinung ist. Und das auch immer sagen muss, dass er anderer Meinung ist. Vielleicht ist es der Chef, der dich permanent übergeht. Vielleicht ist es dein Lehrer, der einfach mit dir nicht klarkommt und deswegen dich schlecht benotet. Alles das kann es sein, wo du merkst, okay, da begegnet mir ein anderer und ich habe jetzt darauf zu reagieren. Und was ist jetzt deine Strategie? Wie reagierst du da darauf? Was machst du damit, wenn andere dir mit dieser Art von Ablehnung begegnen? Und meine Beobachtung ist, dass wir oftmals Angst haben vor der Reaktion des anderen. A, weil er sowieso entweder schon sehr emotional und aggressiv oder sehr emotional ablehnend auf uns zukommt. Oder weil wir schon wissen, jetzt rede ich mal nur von Ehepaarsituationen, weil das mehr meine Welt ist, weil ich schon weiß, jetzt merkte, weil ich schon weiß, wenn ich jetzt ein Thema anspreche, dann ticke ich einen Vulkan an. Und das heißt, ich bin in einer doppelten Weise überfordert. Ich bin überfordert, weil ich weiß, hier ist etwas gesagt worden, mit dem ich nicht einverstanden bin. Werde ich es aber zur Sprache bringen, werde ich emotional überfordert sein von der Reaktion. Und was mache ich? Ich sage nichts. Ich vermeide das Gespräch. Ich gehe dieser Konfrontation aus dem Weg. Und das bedeutet nichts anderes. Ich traue es mir nicht zu. Ich traue mir das nicht zu, heißt, ich vertraue mir nicht. Ich vertraue mir nicht, heißt, ich lehne mich ab. Und schon sind wir bei der ersten Form der Ablehnung, dass ich mich selber unbewusst ablehne. Das zweite, die Strategie bei Bewertungen. Das kennen wir sehr stark. Wir werden von anderen bewertet. Und irgendwie sind wir anders als sie selber. Und dieses Anderssein, dieses Fremde, führt immer wieder zur Ablehnung. Was es ist, das ist so vielseitig, wie die Schöpfung Farben bietet. Das kann deine Kleidung sein, dein körperliches Aussehen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du gut oder schlecht aussiehst. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die das ablehnen. Es können deine Bildung sein, es kann deine Kompetenz sein, es können auch deine Grenzen sein. Das Einzige, was immer der gleiche Bereich ist, ist, du bist anders, du bist fremd und deswegen wirst du abgelehnt. Du gehörst nicht dazu und du sollst nicht dazugehören. Du wirst nicht eingeladen in diesen Kreis, also stehst du außen vor. Bewertungen schaffen immer Distanz. Und Bewertung ist an der Stelle die Quelle von außen, die an dich herangetragen werden. Immer wenn etwas auf die Distanz ist, jetzt sind wir wieder bei dem Bild des Gorillas, wirst du automatisch isoliert. Wer isoliert ist, hat keine Freunde mehr, niemanden mehr, an den er sich lehnen kann, der ein offenes Wort für ihn hat, den er einfach mal anrufen kann. Er ist einsam. Und dann macht sich so ein Satz breit auf der Seele, niemand mag mich. Das ist Ablehnung. Und eine dritte Quelle, die Strategie bei Verletzungen. Die gewöhnlichste Quelle bei Ablehnung, und das ist das Traurige, passiert in der Familie. Und deswegen habe ich den Hinweis auf das Sommerlager gegeben. Viele der Teilnehmer kommen aus einem wo nur das weitergegeben worden ist, was die Eltern schon selber ihr Leben lang gehört haben. Du bist unwichtig, du bist nicht geliebt, du bist nicht gewollt, du bist nur Last. Am liebsten würden wir dich mit 2 Jahren schon abgeben zur Adoption. Wer nimmt mein Kind? Kinder benötigen Liebe. Wir wissen es. Aber diese Liebe muss auch immer wieder verbal gesagt werden. Und zwar von Mutter und von Vater. Geschieht es nur von einer Seite, ist diese Wunde der Ablehnung schon vorhanden. Wird das Kind schon mit der Empfängnis abgelehnt, spreche ich persönlich von einem Geist der Ablehnung, die dieses Kind schon empfängt. Weil es wird eine Welt geöffnet für das Kind aus dem unsichtbaren Bereich. Und das tut so weh, wenn das über dem Leben steht. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht geliebt. Das ist es, was sich dann um mein Leben klammert. Und eine vielfache Reaktion ist die Aggression. Und diese Aggression zeigt sich bei sehr vielen, auch das kann man beim Sommerlager sehr gut beobachten, zeigt sich darin, dass die Aggression gegen sich selbst gerichtet wird. Wir kennen das mit Ritzen, Schneiden oder sonst etwas. Sehr oft dann die Aggression völlig unbeherrscht und willkürlich überraschend gegenüber anderen. Und das Irritierende für diese Person, die diese Aggression leben, ist, dass sie selber überhaupt nicht wissen, warum sie so reagieren, warum sie so aggressiv sind und darunter leiden sie. Und jetzt merken wir, da sind wir wieder bei der Quelle Nummer 1. Deswegen lehnen sie sich auch selber ab, weil sie sich dann nicht verstehen, wer sie eigentlich sind, weil sie so nicht sein wollen. Aber sie können es gar nicht anders. Und dann werden sie hineingerissen in diesen Strudel der Ablehnung. Die Wunde der Ablehnung ist, glaube ich, eine der häufigsten Wunden, die wir hier ärztlicherweise zu behandeln haben. Mit all den Nebenwirkungen, die daraus entstehen. Also soweit einfach mal ein paar Gedanken zu dem Thema Ablehnung. Ich glaube, jetzt wissen wir, worüber wir sprechen, wenn wir von der Wunde der Ablehnung reden. Aber wie gesagt, ich möchte diese Wunde jetzt randvoll mit Evangelium bringen. Und von daher stellt sich natürlich die Frage, welche Ressourcen bietet Gott uns denn an? Welche Ressourcen stellt er in das Zentrum, sodass unsere Gedanken und unsere Emotionen und unser Sein sich auf etwas fokussieren, worin tatsächlich Heil beinhaltet ist. Und wir wieder aufblühen können wie eine wunderbare Pflanze. Meine Feststellung ist, ich nehme oftmals nur dann irgendetwas an, wenn ich merke, höre oder erlebe, dass die Person, die mir gegenüber ist, Vergleichbares erlebt hat. Ansonsten heißt es ja ganz einfach im Volksmund, der spricht wie ein Blinder von der Farbe. Ich muss also ein Mitbetroffener sein, einer, der weiß, worum es geht. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Gottes, extrem viel Ablehnung erlebt hat. Und er deswegen wirklich einer ist, der kompetent ist, in diesem Bereich eine Antwort zu geben. Es mag überraschen, dass diese charismatische Persönlichkeit, wir stellen uns ja immer vor, dass er auch gut aussehend war, dass dieser Hochbegabte, sowohl mit menschlichen Fähigkeiten als mit übernatürlichen Gaben, dass diese Persönlichkeit, der Massen anziehen konnte und entscheidend Menschen geprägt hat, dass er die Wunde der Ablehnung kannte und sie selbst durchlitten hat. Und ich habe so ein paar Stichpunkte mal hingebracht. Deswegen redet er meines Erachtens auch so häufig über das Thema Ablehnung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, wenn du seine Biografie liest, einer der 4 Evangelien, wie oft das auftaucht. Ich habe hier nur mal das Stichpunkt Gleichnisse gewählt. Das Gleichnis vom vierfachen Acker. 25%, ein Viertel nur, nimmt das an, was Jesus Christus sagt. 75% sind gegen ihn und lehnen es ab. Nehmen wir das Gleichnis von dem Weingärtner, der seinen Weingärt verpachtet. Und als er den Pachtzins einholen möchte, werden seine Mitarbeiter geschlagen, getreten, gefoltert, angespuckt. Und als er zuletzt seinen Sohn schickt, wird der getötet. Abgelehnt, komplett. Nehmen wir das Gleichnis von dem Hochzeitsmahl. Da wird eingeladen zur Hochzeit, aber alle haben Ausreden, warum sie nicht kommen. Wie schlimm ist das, wenn du zum Geburtstag oder zur Hochzeit einlädst und kein Gast ist da? Da hast du keinen Spaß mehr zu heiraten. Aber genau diese Geschichte erzählt Jesus Christus. Er hat selber permanent also diese Ablehnung erfahren. Woher nehme ich das? Weil er selber das sagt. In seiner Heimatstadt Nazareth, da muss er dieses bekannte oder für mich bekannte Wort sagen. Also ein Prophet gilt überall etwas, nur nicht in seiner Heimatstadt. Denn dort waren die Leute und haben ihn bewertet. Wer ist das denn? Das ist doch der Sohn von Josef, der Zimmermann. Was maßt er sich denn an, zu tun und zu reden in unserer Stadt? Ablehnung. Und Jesus muss feststellen, ich kann hier, obwohl ich so viel tun will, ich kann hier kaum etwas tun, weil die Leute mir nicht vertrauen. Jesus hat das immer sehr positiv formuliert. Wir würden sagen, weil sie mir misstrauen, weil sie gegen mich sind, weil sie mich ablehnen. Deswegen kann ich hier nichts tun. Und in Markus 6 können wir nachlesen, dass das eines Tages so weit ging, Nazareth ist auf so einem Hügel gebaut, dass sie vorhatten, die Einwohner von Nazareth, Jesus den Hügel herunterzuschmeißen und ihn dann von oben zu steinigen. Jesus wurde abgelehnt. Und er musste das durchleiden. Das, was am bekanntesten ist, sind wahrscheinlich die Priesterschaft und die Schriftgelehrten. Weil Jesus mit der Art und Weise, wie er geredet hat und provoziert hat, weil er damit ihr System absolut aus den Angeln gehoben hat. Das, was in ihrem Leben Halt gab, hat er so stark hinterfragt, dass sie eine Entscheidung treffen mussten. Entweder wir geben es auf und folgen diesem Jesus nach, oder aber wir haben Jesus als unseren Feind und müssen ihn bekämpfen. Letztendlich war die Art und Weise, wie er diese Schriftgelehrten provoziert hat, wie er ihnen etwas die Wahrheiten von Gott vermittelt hat, wie er sie befreien wollte von ihrer Religiosität und von ihrem Festhalten an Gesetzlichkeit. Das war der eigentliche Grund, warum sie ihn getötet haben. Soweit kann Ablehnung gehen. Manchmal töten wir mit Worten und manchmal töten wir tatsächlich und sagen, wir setzen alles in die Wege, dass dieser Mensch aus dem Wege geräumt wird. Seine Eltern und seine Familie haben ihn abgelehnt. Naja, wirst du jetzt denken, aber das war doch nicht von Anfang an da. Maria, seine Mutter, bewegte doch alle Worte, die sie vom Engel gehört haben, in ihrem Herzen. Aber ich sage, lies mal die Biografie von Jesus. Es gab diesen Moment, wo Maria mit den anderen Kindern, auch mit den Geschwistern von Jesus kam und sie wollten ihn in Schutzhaft nehmen, Hausarrest erteilen, mit der Begründung, der ist der Irre. Das ist Ablehnung. Pur. Und dann am Ende nochmal, wenn wir die Aussage am Kreuz hängen von Jesus wirklich wörtlich nehmen und es nicht schon gleich theologisch schönreden, als Jesus gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann war es sein Empfinden, dass auch Gott ihn jetzt absolut im Stich gelassen hat. Ich weiß nicht, ob Jesus dann wirklich so theologisch gedacht hat, ich bete jetzt Psalm 22 und dann gibt es auch noch ein gutes Ende. Manchmal habe ich den Eindruck, wir legen ein bisschen zu viel rein in die Texte. Er hat in diesem Moment, er war Mensch, gemerkt und er hat den Eindruck gehabt, der Eindruck, der nicht stimmte, aber es war nun mal sein Empfinden. Gott, auch du lässt mich allein, mein Vater. Und er hat ihn dort am Kreuz allein gelassen. Er hat ihn nicht heruntergeholt. Er hat nicht einen Plan B in Anspruch genommen. Er hat nicht Milliarden von Engel geschickt. Er hat seinen Sohn dort sterben lassen. Aber nicht aus einem Herzen der Ablehnung, sondern aus einem Herzen der Annahme. Und damit kommen wir bei Jesus zu einem Geheimnis. Jesus Christus hat die Wunde der Ablehnung gesegnet. Und deswegen hat er Autorität, auch deine Wunde zu heilen. Was bedeutet es, dass er die Wunde der Ablehnung gesegnet hat? Es heißt, er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er hat gesagt, niemand kann das Leben von mir nehmen, ich gebe es freiwillig. Und er hat gesagt, ich gehe freiwillig, ich sehe schon, was daraus passieren wird. Um der vor ihm liegenden Freude willen sagt er ja dazu. Und so hat er diese eigene erfahrene Wunde der Ablehnung für sich gesegnet, damit es zu einem Segen für viele andere wird. Darüber staune ich. Und eine Person, unter anderem eine Person, die das erlebt hat, schon zur Erdzeit, ist der Jünger Matthäus, der auch unter dem Namen Levi manchmal genannt wird. Matthäus war vom Beruf Steuereintreiber. Und als Steuereintreiber war er grundsätzlich von allen Juden abgelehnt. Ein Verhasster. Der kriegte den Titel Sünder. Und das bedeutet, lag darin, weil er Geld von den Juden nahm, um es den verhassten Römer zu geben. Und noch so viel Geld nahm, dass er dabei reich wurde. Ein Steuereintreiber hatte einen schlechteren Ruf als Prostituierte. Ein Steuereintreiber hatte Hausverbot beim Tempel. Ein Sünder gehört nicht in die Gegenwart Gottes, war die Argumentation. Also er, Matthäus, wusste ganz genau, was Ablehnung heißt. Und unter diesem Gesichtspunkt müssen wir uns vorstellen, wie Jesus an diesem Matthäus vorbei stehen bleibt, ihn anschaut und sagt, folge mir nach. Was das für ein Befreiungs- und Heilungswort ist. Für einen Menschen, der bisher nur Ablehnung erhalten hat. Dessen einzigste Wertigkeit in seinem Reichtum bestand. Folge mir nach. Ein Rabbi lädt mich ein, mit ihm zu gehen. Kein Wunder, dass er komplett aus dem Häuschen war und gar nichts anderes konnte, als alle die Leute einzuladen, die überhaupt auf seiner Adressenliste stand, die auch zu ihm kommen. Andere Steuereintreiber und andere Sünder. Und für sie macht er eine Party zu Hause, weil im Tempel war ja nicht erlaubt. Und er gibt seiner Freude die empfangene Freiheit und Heilung damit Ausdruck. Und er hat es erlebt, was ich hier drauf geschrieben habe. Deine Vergangenheit entscheidet nicht mehr über deine Zukunft. Und diesen Satz sage ich noch ein zweites Mal, der darf ganz tief in dein Herz hineinkommen. Deine Vergangenheit entscheidet nicht mehr über deine Zukunft. Wie gesagt, Matthäus ist Steuereintreiber und als Steuereintreiber kennt er sich sehr gut mit Namenslisten aus. Er hat immer Buch geführt. Er wusste genau, wer welche Schulden bei ihm hatte und wie viel zu zahlen ist. Er wusste auch, das letzte Mal habe ich von ihm so viel Geld genommen, diesmal werde ich noch einen drauflegen. Also er liebt Namen. Und kein Wunder, dass sein Evangelium mit einem Namensregister beginnt. Das ist typisch Steuereintreiber. Und jetzt lesen wir Matthäus 1, Vers 1, was für ihn schon mal das Allerwichtigste ist, den ersten Namen, den er nennt. Da merkt man schon etwas von der Freiheit, die da ist. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. König David, das ist ein theologischer Begriff. Er schreibt an fromme Juden, deswegen muss er dazu nichts sagen. Jeder hat es verstanden. Das bedeutet, dieser Jesus ist die Erfüllung aller Zusagen, die Gott in den Heiligen Schriften gemacht hat, aus dem Alten Testament. Paulus formuliert es mal, Jesus ist das Ja zu jeder Verheißung Gottes. Nichts anderes schreibt hier Matthäus. Ist das nicht erstaunlich? Um diesen Jesus geht es. Sein Name will ich zuerst nennen. Er ist der Erste, den ich hier in meinem Evangelium nenne. Und er wird auch der Letzte sein, der in meinem Evangelium vorkommt. Denn er ist Anfang und Ende. Und deswegen wird deine Vergangenheit, dein Anfang, dein Lebensbeginn, nicht deckungsgleich mit deinem Ende sein. Deswegen schreibt Matthäus das Evangelium, um deutlich zu werden, da gibt es noch eine ganz andere Berufung, ein Folge mir nach, auch für dein Leben. Und dann kommt das zweite, Stammvater Abrahams. Matthäus geht nicht bis Adam zurück, sondern er bleibt bei Abraham, weil für ihn war klar, Abraham heißt, dass Jesus Christus auch die Fortsetzung ist des Segens, den Gott Abraham geschenkt hat. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Welt. Erfüllung sämtlicher Verheißungen und Transformation, so möchte ich es mal nennen, Transformation des Segens Gottes hinein in dein Leben. Um diesen Jesus Christus geht es. So beginnt er sein Namensregister und so endet er sein Namensregister. Also das ist die Klammer. Dort heißt es, ich weiß jetzt langweilig ich einige damit, aber für Matthäus war das so spannend. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zum Beginn der Verbannung nach Babylon, 14. Und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Ich habe das Wort insgesamt farblich hervorgeholt, weil es nur am Anfang steht. Und wenn man Kommentare zu diesem Ende liest, des Namensregister, kommen die ganz Schlauen und Besserwisser an sagen, das waren ja nicht immer 14. Gerade in der zweiten und dritten Generationslinie waren es mehr als 14. Ist euch bestimmt schon auch aufgefallen. Für Matthäus sind Namen wichtig. Da macht er keinen Fehler. Und das wollte ich damit verdeutlichen. Alle Namen, die jetzt in diesem Namensregister auftauchen, haben Bedeutung. Und zwar enorme Bedeutung. Und auch für Matthäus enorme Bedeutung. Insgesamt ist nur die erste Linie 100% deckungsgleich. In den zweiten Generationslinien waren aber Menschen dabei. Die haben nur Böses getan. Die haben Gott nur misstraut. Die haben gegenüber Gott nur mit Respektlosigkeit gelebt. Und deswegen sagt Matthäus und trifft die Entscheidung, die kommen nicht in diese Liste rein. Die lösche ich aus, die nenne ich nicht. Dafür setze ich aber neue Namen ein. Ich ergänze die Liste mit den Namen, die für mich von Bedeutung sind. Und so lesen wir, Matthäus 1, 2 bis 3. Abraham wurde der Vater von Isaak. Isaak der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Also wer hier nicht drüber stolpert, der kann nicht richtig lesen. In einer männerdominierten Gesellschaft, in einer Kultur, wo der Mann ganz oben steht und die Frau ganz unten, muss man darüber stolpern, dass sie eine Frau genannt wird. Das ist schon das erste Besondere. Gott macht keinen Unterschied bei Geschlechtern. Da macht er keinen Unterschied. Aber eigenartig, dass er die Tamar nennt. Warum spricht er nicht von der Sarah? Warum nicht von der Rahel? Warum nicht von der Rebekka? Warum nennt er die Tamar? Alle Juden wissen, die Tamar, die hat Dreck am Stecken. 1. Mose 38 nachzulesen. Sie verkleidet sich als eine Prostituierte, um sich mit ihrem Schwiegervater einzulassen. Sie wird daraufhin schwanger und soll deswegen, weil sie Unzucht betrieben hat, getötet werden, laut Gesetz. Aber Juda hatte kein Bargeld dabei und deswegen hat er seine Visakarte zurückgelassen, bestehend aus einem Stab und seinem Siegelring. Und diesen Stab und diesen Siegelring zeigt Tamar dem Juda. Und in dem Moment weiß er, ich bin der eigentliche Schuldige. Deine Vergangenheit bestimmt nicht mehr deine Zukunft. Tamar gehört mit in diesen Stammbau, weil sie predigt es. Sie ist wichtig, eine bedeutende Persönlichkeit. Und so sehen wir das auch in den nächsten Verse. Salmon wurde der Vater von Boas, die Mutter war Rahab. Eine Nichtjüdin im Stammbaum von Jesus. Und dazu noch eine Prostituierte, das heißt, die ihren Körper verkauft hat, aber immer in Zusammenhang mit Tempelkult, also der Verehrung anderer Götzen. Aber diese Rahab hat erkannt, da gibt es einen Gott, der steht über allen Göttern und ihm vertraue ich. Und dieses Vertrauen hat Gott geliebt. Und deswegen hat er sie gerettet, eine rote Schnur an der Mauer von Jericho. Da wusste Gott, dieses Haus lass ich stehen, alles andere wird zerstört werden. Rahab ist es wert, in diesen Stammbaum mit hineinzukommen. Und genauso auch Ruth, eine Moabiterin, Moab, wo Gott ausdrücklich gesagt hat, dieses Volk soll nicht am Segen teilhaben. Und jetzt steht sie mit drin. Zwar wird Ruth durchgängig als tugendhaft bezeichnet, aber sie hat dennoch keinen Anteil an dem Segen Abrahams. Sie gehört nicht dazu. Und nun kommt Matthäus und sagt, nein, er ist doch der Sohn auch von Abraham, Jesus. Und damit die Fortsetzung des gesamten Segens und zu diesem Segen gehört dazu alle Völker. Nicht mehr nur Juden. Was hatte Matthäus schon begriffen? Und Bathseba. Wobei es steht nicht Bathseba in diesem Text, sondern es steht die Frau des Uriah. Und damit wird der Hinweis gegeben, also König David, den er so hochhaltet, er hat Dreck am Stecken. Genau wie alle anderen. Denn er hatte so viele Frauen, aber die Bathseba wollte haben und ihren Mann hatte umbringen lassen. Aber deswegen ist die Bathseba es wert, sie die Ablehnung erfahren hat, sie die Mord und Totschlag erfahren musste, die behandelt worden ist wie eine Ware. Sie ist es wert, in diesen Stammbaum mit aufgenommen zu werden. Das ist Gottes Antwort auf Ablehnung. Ein komplettes Ja. Du gehörst zu mir. Ich mache Geschichte mit dir. Ich mache Evangelium mit dir. Und du wirst zu einem Segen für viele andere Menschen werden. Und nun möchte ich uns noch einen Text präsentieren, woran ich das auch ableite. Aus Jesaja 53. Es ist ein Text, der theologisch wird er gesagt, es ist ein Gottesknechtslied. Und alle Theologen, darin sind sie sich einig, so unterschiedlich sie denken, sagen, das bezieht sich auf den Messias, also auf Jesus Christus. Und diesen Text, den wir ab und zu mal beim Abendmahl verlesen oder zitieren, diesen Text jetzt aus diesem Blickpunkt zu sehen, dass Jesus selbst abgelehnt worden ist und dass durch diese Ablehnung, weil er seine Wunde gesegnet hat, jetzt für dich Heilung entsteht, genau das spiegelt dieser Text wider. Er, Jesaja 53, Vers 3, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Verachtung und Isolation. Er war voller Schmerzen. Das ist die Wunde der Ablehnung. Mit Leiden vertraut. Wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt, weil es so entstellt war durch die Schläge, die er erhalten hat. Er wurde verabscheut und auch wir, also nicht nur von irgendjemand, auch wir verachteten ihn, lehnten ihn ab, vertrauten ihm nicht, ließen uns nicht auf ihn ein. Doch unsere Krankheit, jetzt kommt der Blick auf uns, also unsere Wunde der Ablehnung, den Geist der Ablehnung, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Das war unsere Perspektive. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden. Und Frieden Shalom heißt im Hebräischen, es ist eine Bandbreite an Bedeutung. Da ist Heil enthalten, da ist Gesundheit enthalten, da ist Wohlstand enthalten, da ist gelingendes Leben enthalten. Alles das beinhaltet Shalom. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Das müssen wir wieder aufmerksam lesen. Nicht wir werden geheilt, wir sind geheilt. Und deswegen habe ich den Glauben, dass diese Heilung auch heute passiert bei dir. Weil Gottes Wort ist wahrhaftig und Gottes Wort hat Macht und Wirkung. Weil hinter diesem Wort steht nämlich Jesus Christus selbst. Und heute hält er und seine Hände entgegen. Und diese Hände haben auch nach seiner Auferstehung immer noch die Wundmalen. Er wurde durchbohrt um unseretwillen. Und die rechte Hand ist die Hand des Löwen, Juda. Macht, Autorität. Die rechte Hand ist die Hand, die Zeichen und Wunder gibt. Die rechte Hand Gottes ist die, die dich herausrettet und wiederherstellt. Das ist die rechte Hand. Und er zeigte, ich habe Macht und Autorität bekommen. Im Himmel und auf Erden, über alles, auch über deine Wunde der Ablehnung. Und dann hebt er die linke Hand, weil er weiß, wer mit der Wunde der Ablehnung lebt, wird sich vor dem Löwen viel zu sehr erschrecken. Er wird da sagen, nein, nicht schon wieder, weil er nur bisher Misshandlung erlebt hat, nur Ablehnung, nur Gewalt erlebt hat. Und deswegen richtet Jesus seine zweite Hand auf und das ist die Hand des Lammes Gottes, vor dem niemand Angst haben kann, vor einem Lamm. Und dieses Lamm signalisiert dir, ich bin bei dir und ich trage dich. Du wirst leiden und der Schmerz wird immer mal wieder hochkommen. Aber eins sollst du wissen, ich trage dich mit und ich gehe mit dir durch dieses Leid. Beides gehört zu dem Wesen Gottes dazu. Jesus ist derjenige, an den ich mich anlehnen darf. Er ist derjenige, wo ich Halt bekomme. Er ist derjenige, den ich anrufen darf, wenn mich der Schmerz übermannt und ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Welch ein Freund ist unser Jesus, so singen wir es manchmal. Ich habe uns ein anderes Lied herausgesucht. Es ist ein älteres Lied, es ist kein christliches Lied, es heißt Lean on Me. Und ich möchte, dass wir dieses Lied einfach einmal so hören, als ob es Jesus ist, der es uns zusingt, dass wir uns an ihm anlehnen dürfen, ihn anrufen dürfen, wenn das Leben zu schrecklich wird, zu hart wird. Lean on me.
I'm not.
Ich liebe dieses Lied, auch weil ich entdecke, wie in diesem Lied die Schwere, dass ich, wenn ich nicht weiter weiß und mein Leben zu schwer wird, wieder einer ist, der mir zur Seite steht und der mir aufhilft. Und am Ende wird das Lied immer beschwingter, immer fröhlicher. Man merkt, es entsteht diese Freiheit. Und es heißt da, call me, also ruf mich an. Er meint natürlich das Telefon. Wir haben die Möglichkeit, Gott anzurufen. Rufe mich an in der Not, ist die göttliche Telefonnummer 5015. Rufe mich an in der Not, so werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Und ich möchte ein konkretes Angebot machen. Ich habe hier ein Gebet. Und ich entdecke, dass Gott der ist, der gibt, aber der Gott auch, der mir vertraut. Und zu Vertrauen gehört auch Verantwortung. Und er sagt, wenn du frei werden willst, dann ist dieser Anruf auch ein Gespräch mit mir. Und ich lese euch das Gebet einfach mal vor. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich heute sprechen, um eine Freiheit zu bekommen von meiner Wunde der Ablehnung, dann lade ich dich ein, das Gebet mitzusprechen. Ich werde immer nur so kleine Passagen dann vorlesen und dann kannst du es laut mitsprechen. Es ist auch wichtig, es laut zu sprechen, weil du sollst es dir auch selber sagen. Das alles, was in uns bleibt, wird sehr schnell von den anderen Stimmen überlagert. Gott, ich will dir danken. Danke, dass du mein Vater bist. Ich bin dein Kind. Du liebst mich und ich liebe dich. Gott, ich gehöre zu deiner Familie. Ich gehöre zur besten Familie im ganzen Universum. Ich bin nicht mehr abgelehnt. Ich bin nicht mehr ungewollt. Ich bin nicht mehr ein Mensch zweiter Klasse, sondern ich bin dein Kind. Und du bist mein Vater. Du liebst mich. Und ich liebe dich. Danke, Vater. Jetzt weißt du, um welchen Inhalt es geht. Ich erinnere dich nochmal daran, wenn es überhaupt nicht dein Thema ist, dann bete darum, dass andere den Mut haben, es zu sprechen. Wenn du selber eine betroffene Person bist, dann schäm dich jetzt nicht, es laut zu beten, sondern sei mutig und öffne dein Herz und sprich es mit. Und wenn du Heilung schon erlebt hast auf diesem Gebiet, dann erzähle es anderen, wie es bei dir geklappt hat, was Jesus dir getan hat. Gott, ich will dir danken. Danke, dass du mein Vater bist. Ich bin dein Kind. Du liebst mich. Und ich liebe dich. Gott, ich gehöre zu deiner Familie. Ich gehöre zur besten Familie im ganzen Universum. Ich bin nicht mehr abgelehnt. Ich bin nicht mehr ungewollt. Ich bin nicht ein Mensch zweiter Klasse. Sondern ich bin dein Kind. Und du bist mein Vater. Du liebst mich. Und ich liebe dich. Danke, Vater. Amen. Jetzt haben wir gleich Grund, wirklich Gott zu loben. Und ihm zu danken für das, was er getan hat. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Es ist jetzt in diesem Moment passiert. Höre jetzt nicht so auf die Gefühle, die Zweifel, die Irritationen, die vielleicht hochkommen. Das ist nicht der Heilige Geist, der jetzt zu dir redet. Nimm ihn einfach beim Wort. Durch seine Striemen bist du geheilt. Heute wird das Kreuz aufgestellt auf dem Sommerlagerplatz. Und das ist der Start des Sommerlagers. Morgen wird der Aufbau stattfinden und am Samstag beginnt die erste Woche mit den Teenies. Und ich kann mir vorstellen, dass einige hier sind, die als Mitarbeiter mit auf dem Lager sind. Und heute wisst ihr, was ihr an Liebe und Wertschätzung den Teenies bringen dürft. Und mit welcher Art ihr sie segnen dürft. Und damit ihr wirklich diesen Segen weitergeben könnt, wollen wir euch segnen. Und da ich alle Freiheiten bekommen habe, machen wir das ganz einfach. Ich bitte, dass alle Mitarbeitenden hier nach vorne kommen. Ich tue das Pult mal ein bisschen an die Seite. Und sich hier so einen kleinen Kreis bilden. Und alle anderen, die sagen, ich möchte gerne diese Menschen segnen, bilden um diese Mitarbeiter einen zweiten Kreis. Wer sagt, ich bleib lieber sitzen, ist auch okay. Nur für die Mitarbeiter ist es schwierig, weil wir wollen euch sehen und auch wertschätzen und einfach euch gratulieren, dass ihr die Zeit auch dafür verbringt, am Sommerlager dabei zu sein. Und dann mache ich das immer ganz einfach. One voice heißt das, in einer Stimme. Gott hört ja jedes Gebet. Und deswegen zähle ich einfach 3, 2, 1 runter und dann fangt ihr alle an, die Mitarbeiter zu segnen. Laut, leise, wie ihr wollt. Und ich beende es dann mit einem lauten Gebet und dann wisst ihr, jetzt ist Feierabend. Okay? Also als erstes sollten mal die Mitarbeitenden nach vorne kommen. Traut euch und denen geben wir mal einen Applaus.